Es gibt so Dinge, die das Leben eines Menschen wesentlich prägen. Und da gehört unter anderem dazu, das, was man Zeit nennt. Wir sind Menschen, die einfach der Zeit unterworfen sind. Und die Zeit hat eine bestimmte, für viele Menschen schockierende Eigenschaft. Sie geht nämlich für jeden von uns irgendwann zu Ende. Und die Bibel geht sogar so weit im Psalm 90, im 9. Vers. Vorher redet sie von unseren Sünden, von unseren Missetaten. Und dann sagt sie, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Also die Bibel sagt, unser Leben geht dahin, es ist einfach weg, es fliegt davon. Und das Leben ist, wie wenn es nichts wäre. Und in der Endzeit erklärt dann die Heilige Schrift, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch, wenn man ein bisschen offene Augen hat, auch versteht. Sie sagt hier nochmals in Daniel 7,25 über die ganze antichristliche Aktivität, nämlich vom vierten Tier aus dem Daniel: Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Die Bibel redet da im Jesaja 9, im 2. Vers und auch im Jesaja 14, 4 davon, dass der Teufel der Treiber ist. Und in der Endzeit macht er das in einer besonderen Weise, dass die Zeit dahin gepeitscht wird und der Mensch letztendlich von Gott her nicht mehr zur Ruhe kommt, sondern er wird vom Teufel getrieben und nach vorne gepeitscht. Und trotzdem, das ist das Verrückte bei Menschen, dass er immer lebt und denkt, obwohl das alles so vergänglich ist und nichts ist im Vergleich zu den Jahrhunderten, die schon, Jahrtausenden, die vergangen sind, glaubt er immer, er ist der Mittelpunkt des Universums. Also er ist immer im Zentrum. In Wirklichkeit ist es einfach so, er ist nichts. Und der Mensch lebt eigentlich auch, dass er immer denkt, selbst wenn er schon alt ist, dass es immer so weitergeht. Das ist einfach drin. Das ist eine Folge vom Sündenfall. Und die Bibel beschreibt das eigentlich relativ einfach. Sie hat zwei Worte für Zeit, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Im Griechischen sind es die Worte Chronos, da kommt unser Chronometer, die Uhr her. Das ist einfach die Zeit, die dahin geht. Kairos, das ist die Zeit, wo Gott diesen Zeitstrahl unseres Lebens schneidet, wo er eingreift, wo er uns begegnet. Im Hebräischen ist es noch einfacher, da benutzt die Bibel in der Regel für das, was im Griechischen mit Chronos, mit der Zeitabfolge beschrieben wird, einfach das Wort Tage. Und dieser Kairos, der heißt dann ethisch, aber auch ähnlichem Charakters, gleich aber ähnlichen, dass Gott einfach eingreift. Und das ist der entscheidende Punkt. Unser Leben dümpelt dahin und dann greift Gott ein. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich das Leben eines Menschen ab, aber aus unser. Ein Mann, der ganz unter durchgehen musste und wirklich, sagen wir mal, bitterböse Tage hatte, der Hiob, der hat extra in einem Kapitel, und zwar das ist das 14. Kapitel, hat er sich mit dem auseinandergesetzt. Ich lese uns ab Vers 1. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, bei einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist, und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Also er sagt hier, der Mensch von der Frau geboren, das heißt jeder Mensch, ist im Endeffekt wie eine Blume, die aufblüht. Das ist die Jugend, wo man blitzschnell aufblüht, das ist alles wunderbar. Und trotzdem sagt die Bibel, hat es keinen Bestand. Es geht ruckzuck, dann bist du verwelkt, dann bist du alt, dann stehst du vorm Eingang des Todes. Und dahinter steht, die Bibel sagt es klar, das Gericht. Und sagt, das Ganze ist das Problem unserer Unreinheit, dass wir eben Sünder sind. Und dann sagt sie, die Zeit, die Gott gibt, die bestimmt er selber. Und damit bin ich eigentlich im Zustand, es ist meine Zeit, und meine Zeit ist ein ganz einfacher Punkt zwischen meiner Geburt und meinem Tod. Und jetzt sagt die Bibel, dieser kurze Zeitraum, der verfliegt wie ein Geschwätz. Er geht einfach dahin, wie ein Hauch, er geht weg. Und ich bin dann hier letztendlich auf dieser Zeitschiene, und je weiter zum Beispiel die Weltgeschichte fortschreitet und die Wiederkunft Jesu naht, auch die antichristlichen Aktivitäten kommen, wir haben ja die großen Zeiger an der Weltuhr Gottes, das Volk Israel, das zurückkehrt, ist sein Staat wieder aufrichtet, der Feigenbaum, dann die Rückeroberung Jerusalems, dann haben wir natürlich den Abfall der Endzeit, die ein ganz massives Zeichen ist, man will das ja oft nicht wahrhaben, dass alles abfällt, aber es ist Fakt. Und die Bibel sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das sieht man heute an jeder Ecke. Das sind so die Zeichen. Und jetzt sagt die Bibel, in der Endzeit wird die Zeit noch schneller vergehen. Das heißt, da ist der Teufel, der treibt, der die Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Warum macht er das? Weil er selber weiß, dass er keine Zeit mehr hat. Er weiß, dass seine Epoche, seine Zeit, für viele die Gnadezeit, für viele die Zeit der Bewährung, dass sie ausläuft, dass irgendwann vorbei ist und dass er dann im Feuersee landet. Hiob, er hat hier das dramatisch empfunden, das Leben, obwohl er noch gar nicht in der Endzeit gelebt hat. Hiob 14,10. Der Mann aber stirbt und ist dahin, der Mensch vergeht. Und wo ist er? Er sieht das, er sagt, irgendwo stirbt er zwar, aber wo ist er dann? Es ist halt nicht so, dass dann, wenn man tot ist, das vorbei ist. Sondern die Bibel sagt klipp und klar, du wirst ins Totenreich gehen, du wirst auferstehen. Wenn du wiedergeboren bist und gerettet bist, wirst du ins Totenreich der Gläubigen gehen, ins Paradies. Bist du nicht gerettet, gehst du ins allgemeine Totenreich, wirst auferstehen zum großen Gericht, am großen weißen Thron. Und das ist eben das, die Bibel sagt, der Tod hat das Problem, dass es schwierig wird. Und jetzt sagt Hiob in Vers 12, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht auferweckt aus ihrem Schlaf. Er sagt also, wenn die Himmel einmal hier vernichtet sind, wenn einmal das Ende gekommen ist, Offenbarung 20, dann werden sie letztendlich sich wieder regen, werden auferstehen und dann wird etwas passieren. Dann in Vers 19 sagt die Bibel, das Wasser hüllt Steine aus und die Flut schwemmt den Staub der Erde fort. So machst auch du die Hoffnung der Sterblichen zunichte. Nun hat das Griechische wieder eine Besonderheit und das Hebräische hat auch eine Besonderheit. Und zwar im Hebräischen ist zum Beispiel das Wort für Mensch zweigeteilt. Als Hiob in Kapitel 14, 1 sagt, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit, steht da Adam. Das ist der normale Mensch, das neutrale Wort. Aber hier, das, was die Bibel hier mit sterblich wiedergibt, wird auch oft nur mit Mensch übersetzt, da steht der Enosch, und der Enosch ist der böse Mensch, der eben sterblich wurde, weil er gesündigt hat. Also das steht für den Sünder, für den bösen Menschen. Und jetzt sagt die Bibel praktisch etwas, und das ist dramatisch, die Hoffnung eines nicht erlösten, eines normalen, Anführungszeichen, Menschen wird zunichte. Das heißt, er hat keine Hoffnung, der ist eigentlich erledigt. Und der Sterbliche, das ist der böse Mensch. Vers 20, du überwältigst ihn für immer und er fährt dahin, du entstellst sein Angesicht und jagst ihn fort, ferne von Gott, das ist es. Und dann Kapitel 15, Vers 20 dazu, der Gottlose, da steht eigentlich ein Wort, das wird oft mit der Gesetzlose. Man könnte ja auch sagen, der vom antichristlichen Geist zersetzte, der Gottlose quält sich mit Angst sein Leben lang, nur abgezählte Zeit ist dem Gewalttäter bestimmt. Jetzt sagt die Bibel, ein Merkmal dieses Lebens ist, dass er unter dem Gericht Gottes ist, dass er sich quält mit Angst. Und Angst ist ein wesentliches Merkmal des Lebens eines Menschen und ganz viel, ich sage es mal vorsichtig, auch Heldentaten im Krieg, das haben die Männer beschrieben, die im Krieg an der vordersten Front waren. Viele Heldentaten sind nur geschehen aus Angst. Das waren keine Helden, sondern die hatten Panik, die hatten Angst. Und dann kannst du Heldentaten vollbringen. Dann bist du fast zu allem fähig. Aber der Mensch ist ein für sich ein elendes Geschöpf, das der Vergänglichkeit unterworfen ist, nur kurz lebt und von der Angst praktisch gekrallt wird. Und jetzt sagt die Bibel was, und das ist ganz wichtig, Hebräer 9, 27. So gewiss, also ich sage, das ist eine Gewissheit, so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also die Bibel sagt klipp und klar, du wirst einmal sterben, jeder, das ist sicher, außer die Generation, die die Wiederkunft Jesu erlebt, aber jeder wird sterben, aber danach kommt das Gericht. Und jetzt erklärt die Bibel etwas in Römer 6, 23, und das ist eine wichtige Sache. Sie sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also dieser Tod, der uns alle jagt. Wisst ihr, aber ihr junge Leute, dass ihr ein Gen in euch habt, und dieses Gen wird euch töten. Ihr werdet geboren und habt schon bei der Geburt den Tod in euch drin. Wisst ihr, von daher ist eure Jugend, eure Schönheit, eure frische, vorübergehende Erscheinung. Und irgendwann seht ihr aus, wie wir Alten. Ist nur eine Frage der Zeit. Muss nur warten. Aber es ist auch so, es ist auch keine Garantie, dass ihr diesen Prozess durchlauft. Weil, wenn Gott es will, dann sterbt ihr schon jung. Ihr kennt ja die griechische Mythologie, das Damoklesschwert ist ja zum deutschen Sprichwort geworden. Es war ja ein Schwert, das nur am Faden gehängt ist. Über dem Haupt von jemandem. Du hast nie gewusst, wenn der Faden reißt. Und damit will man zum Ausdruck bringen, ich habe eine dauernde Bedrohung, wo ich nie weiß, wenn sie einsetzt, nämlich der Tod. Und dann endet meine Zeit, dann ist einfach vorbei. Und die Bibel sagt, das ist eine Folge der Sünde. Wenn man den Römerbrief näher so untersucht, das Tolle ist natürlich, dass die Bibel wunderbar ist. Sie sagt dann in 23, so wie der Tod der Lohn der Sünde ist, so ist aber die Gnadengabe Gottes auch, wo er das löst, nämlich in Christus Jesus das ewige Leben. Also er hat es gelöst, das ist das Herrliche. In Römer 5, Vers 12 bis 21 sagt die Bibel, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, in dem Moment, wie Adam und Eva das erste Kind hatten, war der Tod in diesen Genen drin. Jeder von uns hat es. Drum werden wir alt, drum werden wir krank, drum werden wir letztendlich ängstlich, drum haben wir Sorge, drum haben wir Nöte. Das ist alles unsere Folge vom Sündenfall. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Durch das mosaische Gesetz wurde praktisch noch ein Gerichtsurteil über die Sünde amtlich gemacht, nämlich das Todesurteil. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, das ist jetzt eine Besonderheit. Es sind alle gestorben, ohne Frage. Die Bibel benutzt das Wort die vielen als Synonym, also als Ersatzwort, unter anderem für alle. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen, also zu allen, gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung oder Verdammnis. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Jetzt sagt die Bibel hier, letztendlich es ist so, dass hier Gott praktisch wieder die Lösung schafft, die Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, Adam, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Als die sich bekehren, die wiedergeboren werden, die das Geschenk der Gerechtigkeit haben, die werden herrschen. Aber tot sind alle. Es gibt bloß einen Unterschied bei den Toten. Die einen haben das Geschenk und die anderen haben es nicht. Und wenn du das Geschenk nicht hast, dann bist du der elendste aller Menschen. Dann bist du ein Spielball. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr treibt dich der Teufel. Da gehört eigentlich die Mediengesellschaft das alles dazu. Gell? Man darf das alles nicht so positiv sehen. Das ist eher eine teuflische Falle, um uns vorzubrechen, uns vorzupeitschen. Und jetzt sagt er ganz einfach, es kommt dann, Vers 18, durch die Übertretung des einen zur Vorteilung, Verdammnis für alle Menschen, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen zur Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen, wieder alle, zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das ist ja das Ungeheure, dass die Erlösung für alle gilt. Es sind alle erlöst. Aber der Text sagt klipp und klar, aber nur wer das Gnadengeschenk annimmt, bei dem wirkt es, bei den anderen wirkt es nicht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wenn du wissen willst, wie Gott es sieht, wenn du wissen willst, wie der Mensch ist, dann musst du 3. Mose lesen. Wisst ihr, man sagt manchmal, die Leute sollen nur das Johannesevangelium lesen. Oh, ich sehe das ganz anders. Ich würde evangelistisch 3. Mose verteilen. Da soll ich doch mal lesen, wie Gott die Sünde sieht. Da soll ich doch mal lesen, was Gott sagt. Die Sünde, die heute auch vom Gesetzgeber als keine Sünde, sondern als toleriert deklariert werden, sogar schutzwürdig. Da sagt Gott, da steht der Tod drauf. Das Todesurteil. Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Auch alle perverse Sexualität, aller Okkultismus. Wisst ihr, unsere Welt ist vom Okkultismus und von der ganzen Verkommenheit der Sexualität her verseucht. Geht einmal in den medizinischen Bereich, wie da inzwischen die Okkultlinie sich durchgesetzt haben. Wenn du sie fragst, dann sagen sie, naja, die Leute wollen es. Die Ärzte sind heute teilweise Dienstleister und die wollen es. Und dann machen wir halt Akupunktur, obwohl das eine chinesische Religion ist. Yin und Yang, der Mikro- und der Makrokosmos wird wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das ist Religion. Da gehört auch Fußreflexzonenmassage, da gehört das ganze Zeugs dazu. Das ist in der Menschheit drin bis zum Hals. Und wenn du Altes Testament liest, dann liest du durch das mosaische Gesetz, wie Gott es sieht, wie er hier Gericht drüber hält. Jetzt sagt er, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Auch wenn du völlig verzweifelst, ob deiner eigenen Sündenatur, ob dieser Tatsache, dass der Mensch so erledigt ist, in dem Moment, wie das übermäßig auf dich einströmt, stehst du einen Millimeter vor der Errettung, vor der Gnade. Je mehr du unter Druck kommst, je schneller ist Gott bereit, dich zu retten. Wenn du manchmal am Ende bist, dann fängt der Herr an, seine Gnade zu bringen. Manchmal muss man ans Ende kommen, dass Gott eingreifen kann. Jetzt sagt er in 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt benutzt er das Wort herrschen. Das heißt, das ist dann Realität. Und wenn man das alles sieht, dann versteht man, warum Luther übersetzt hat, dass die Erde ein Jammertal ist. Elendstal, sagen andere. Ein Tal des Elends. Und ich sage es mal so, man könnte ja sagen, oh, so wie manche sagen, wenn jemand stirbt, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er erlöst. Na, vielleicht. Offenbarung 20,11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, so elend das Leben ist und so, ich sage es mal so, so schlimm es sein kann. Es gibt Leute, die haben ein schreckliches Schicksal. Es gibt Leute, die haben Zuckerschleckerleben. Es gibt beides. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Egal, was hier passiert, das, was danach kommt für den Geretteten, für den Nicht-Wiedergeborenen ist viel schlimmer. Wieder von daher brauchen wir gar nicht sagen, oh, hat er es jetzt schön, jetzt hat er die Schmerzen weg. Ja, da warten noch ganz andere Dinge auf ihn. Hiob 8, Vers 9. Der Hiob hat sich einfach mit dem massivst auseinandergesetzt. Und zwar, weil er ja vor dem Tode stand. Er war ja ein Todeskandidat mit seiner Krankheit. Denn von gestern sind wir und wissen nichts. Schon interessant. Er sagt, von gestern sind wir und wir wissen gar nichts. Ein Schatten sind nur unsere Tage auf Erden. Er sagt, es ist nur ein Schatten, dann ist weg. Jetzt sagt die Bibel was Wunderbares. Sie sagt, dieses Leben endet. Es endet mit dem Tod. Dann sagt die Bibel, wenn jemand die Erlösung nicht hat, nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, dann endet es mit dem zweiten Tod, mit dem Feuersee. Gleichzeitig sagt aber die Bibel, Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und da sagt die Bibel klipp und klar, wer dem Herr Jesus glaubt, wer glaubt, dass er eine vollkommene Erlösung geschaffen hat, wer glaubt, dass er der Erlöser ist, wer glaubt, dass er jeden rettet, der den Namen des Herrn anruft, wer glaubt, dass das Blut Jesu Christi reinmacht von aller Sünde, von dem sagt die Bibel, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der kommt nicht in dieses Gericht des großen weißen Thrones. Er kommt zum Preisgericht, das ist eine Beurteilung, aber zu diesem Gericht, das hier beschrieben ist, kommt er nicht, sondern er ist vom Gericht praktisch befreit, hat ewiges Leben und ist zum Leben hindurchgedrungen. Er hat den Tod bereits hier überwunden. Das ist auch der Grund, warum jemand, der gerettet ist, ein Gotteskind ist, sterben kann. Weil ich ja weiß, was hinterher auf mich wartet. Ich weiß es. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich hier eine schwarze Wand habe und nicht weiß, was ist jetzt dahinter. Oder ob ich genau weiß, so wie es im wunderbaren Lied heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Wenn ich die Augen aufmache, mache ich sie im Paradies auf und bin beim Herr Jesus. Die Bibel sagt ganz klar, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Bibel sagt klipp und klar, sobald jemand zum Glauben an den Herr Jesus kommt, bricht er durch. Dann ist das Problem dieses Lebens gelöst. Dann ist es auch egal, wie lang das Leben noch ist. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wenn du natürlich nicht gerettet bist, nicht klar bist mit Gott, dann ist ja so, dann merkst du, es läuft dir wie Sand durch die Hände. Es läuft dir davon. Da kommt auch die Midlife-Crisis. Da kommen die ganzen Ehebrüche immer bestimmter Alter her. Oder wo alles kaputt geht, weil die Leute glauben, sie haben was verpasst. Ist doch klar. Du hast ja auch was verpasst. Weil du kannst das Leben nicht optimal leben. Das geht gar nicht. Das geht nicht, wir haben Sündenfall. Das ist auch von Gott her so gemacht, wir sind in einer gefallenen Welt. Ich kann dir die Welt nicht ändern. Wisst ihr, ich kann den Regenwald nicht retten. Ich kann die Umweltverschmutzung nicht 100% blockieren. Wisst ihr, ich kann den Krebs nicht ausrotten. Man hat ja mal geglaubt, mit der Erfindung von Penicillin, man hat geglaubt, als man die Tuberkulose im Griff hatte, als Antibiotika kam, haben wir ja geglaubt, jetzt wird die Menschheit gesund. Also sie waren noch nie so krank wie heute. Wir haben heute Wohlstandskrankheiten, die gab es vorher gar nicht. Du hast einen Haufen Krankheiten, du hast von dem, was du schluckst, der Medizin. Das ist auch mal Fakt. Ich habe jetzt wieder ein Ding mitgekriegt, wie viele Menschen allein sterben an den Nebenwirkungen von Medikamenten, die sie heilen sollten. Wisst ihr, von daher hast du keine Ruhe, du hast keine. Und dann die Angst, jetzt hast du irgendwo ein Symptom, dann kommt die Angst. Ja, was ist es? Wisst ihr, dieses Leben gibt keine Ruhe. Sobald ich das ewige Leben habe, weiß ich, sobald ich da Jesus habe, wenn ich sterbe, ist egal. Weil, wenn ich rübergehe in die andere Welt, bin ich bei ihm. Und Römer 3, 23, da hat Paulus das nochmal ziemlich dramatisch dargestellt. Gott wollte, dass wir es verstehen. Er sagt hier, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, da steht das Wort für Geschenkweise, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, da steht im Griechischen das Wort für Waffenstillstand. Das hat mich immer beeindruckt. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also sobald ich zum Glauben an den Herr Jesus komme, bin ich gerettet, bin ich auf der sicheren Seite. Und das steht übrigens interessanterweise bei Zeit nicht Chronos, sondern Kairos, der göttliche Zeitpunkt. Das heißt, diese Gnadezeit hört auf. Es gibt eine Vollzahl der Heiden, laut Römer 11, 25 und 26. Wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, dann ist die Vollzahl der Heide beieinander, geht die Türe zu und dann geht die Türe auf. Und zwar völlig anders, dann geht die Türe auf für Israel. Dann wird der Überrest Israels an einem Tag alle gerettet werden. Das heißt, auch jetzt habe ich wieder den Zeitfaktor. Aber die Gnadezeit hört auf. Ich muss das den Leuten sagen, irgendwann ist es vorbei. Weißt du, ich bin so ein Typ gewesen, ich habe 4 Jahre lang habe ich die Entscheidung, ob ich da Jesus aufnehme, habe ich hinausgeschoben. Ich war einfach feig. Das kannst du dir manchmal leisten. Gott hat Gnade gegeben, ich kam zur Wiedergeburt, zum Glauben. Aber es gibt Zeiten, da geht's halt nicht. Und in der Endzeit kannst du das alles gar nicht mehr leisten. Da wird es dann schwierig. Und dann kommt eine Stelle, die hat mich immer sehr beeindruckt. Prediger 9, Vers 4. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Wenn wir das einmal vergleichen, Löwe, der König der Tiere, die gewaltige, stolze Kreatur und einen Hund. Hast du schon mal gesehen, wenn ein Hund Angst hat, ist schon erbärmlich. Ich habe einen Hund gehabt. Wenn ein Hund richtig Angst hat, dann zieht er Schwanz ein und dann kriecht er auf den Bauch vor dir. Hat er mal von mir nie gemacht, der hat keine Angst vor mir gehabt. Aber wenn du das siehst, und dann diese gewaltige Kreatur, jetzt sagt die Bibel, aber so eine elende Kreatur, die vom Bauch kriecht vor Angst, ist besser dran wie ein Löwe, der tot ist. Das heißt, solange du lebst, und wenn du die elendste aller Kreaturen bist, hast du Hoffnung. Weißt du, du kannst noch so kaputt sein, du kannst dich noch so selber verdammen, du kannst nicht mehr einen auswissen, solange du noch lebst, hast du Hoffnung. Weil der Herr Jesus jederzeit aus deinem Leben noch etwas machen kann. Wenn du mal tot bist, ist vorbei. Wieso, von daher ist das schon der entscheidende Punkt. Jesaja 40, da geht die Bibel nochmals auf die ganze Problematik tiefer ein. 6 bis 8. Und jetzt sagt die Bibel was Interessantes. Sie sagt zum Beispiel, das soll man verkündigen. Verkündige. Und er sprach, was soll ich denn verkündigen? Das ist jetzt mal in meine Worte wiedergegeben. Der Prophet sagt, ja, was soll ich denn verkündigen? Jetzt sagt Gott, was er predigen soll. Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und dann bringt sie eine der größten Prophetien ab Vers 10 auf der Herr Jesus, auf der Arm des Herrn, der herrschen wird, und seine Erlösung wird vor ihm hergehen, wie er die Gläubigen, so wie es in Matthäus 11, 28 steht, wie die Schäflein im Bausch seines, das ist ja die Falte vom Gewand, im Bausch seines Gewandes tragen und bergen wird. Aber die Bibel sagt klipp und klar, du musst die Leute predigen, dass sie nichts sind, gar nichts. Wisst ihr, auch die Gläubigen sind von dem her gesehen zuerst einmal ganz normale sterbliche Menschen und nichts. Drum sagt Jakobus in Kapitel 4, sein Brief, ab Vers 13. Wohlan nun dir sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen. Ich weite es einmal auf. Wir wollen Gemeindegründungsarbeit machen. Wir wollen diesen Feldzug machen. Wir wollen jenes machen. Pläne, Pläne, Pläne. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Du weißt nicht, was morgen ist. Gar nichts weißt du. Denn was ist euer Leben? Und da steht jetzt im Griechischen Zoe. Und das ist das Leben, da kommt der Zoo her übrigens, der Ort der Lebewesen. Er meint hiermit, was ist dein Leben, auch dein geistliches Leben, was ist es denn? Es ist doch nur ein Dunst. Dunst, kennt ihr Dunst? Da geht Rucke Zucke weg. Eine kleine Zeit sichtbar, danach aber verschwindet er. Jetzt sagt er, so ist dein Leben, auch als Gläubiger. Stattdessen solltet ihr sagen, nämlich die Gläubigen, wenn der Herr will und wir leben, wisst ihr, das ist eine der missbrauchtesten Formulierungen, die es gibt. Das ist so eine Überfrömmigkeit, dass die Leute glauben, dass sie einfach sagen, wenn sie noch die Formel benutzen, wenn der Herr will und wir leben, wird es wunderbar werden. In Wirklichkeit meint doch Gott was ganz anderes, dass ich das so meine soll, dass ich mir bewusst bin, ich bin eigentlich ein Nichts, bin erledigt, habe gar nichts zu sagen. Nur wenn Gott mich leben lässt, dass ich morgen noch lebe und sein Wille es mir zulässt, werde ich das alles tun können. Wisst ihr, das ist eine Formel der Hingabe und nicht bloß, dass man schwätzt. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, denn derartiges Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wisst ihr, da wirst du zurechtgestutzt, da wirst du klein gemacht. Und weil das so ist, Psalm 90, da hat ja Luther übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist frei übersetzt, aber ich finde es sehr praktisch. Ich lese uns nochmal Psalm 90 ab Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Heute musst du sagen, es kann sogar sein, dass noch mehr wird. Heute ist so, dass das 70 oder 80 Jahre nicht unbedingt das Problem allein ist, sondern heute, meine Tochter arbeitet im Altersheim, da hast du auch Leute, die sind 105. Ich habe jetzt gelesen, die älteste Frau der Welt ist gestorben mit 117. Das heißt, durch die Medizin werden die Leute alt. Worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Jetzt heiße mal ganz vorsichtig, Entschuldigung, ich werde auch alt. Aber dann ist wohl der Wille Gottes so, dass 70, 80 der Normalfall ist. Und wir Menschen haben das von uns aus verlängert. Egal, ob das immer ein Säge ist, wenn man jemanden künstlich am Leben erhält, wo eigentlich von Gott her schon abgelaufen ist, das ist die Frage. Worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und dann sagt er klipp und klar, kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und habe Erbarmen mit deinen Knechten, sättige uns früh mit deiner Gnade. Er sagt klipp und klar, hier, lass uns unsere Tage beurteilen, richtig zählen. Und dann, Herr, wo wir zugelassen haben, dass du aus unserem Herzen gewichen bist, dass wir zurückgegangen sind, dass wir ferne von dir sind, kehre zurück. Merkt ihr etwas? Er sagt, das ganze Problem des Lebens und der Zeit hat nur mit meiner persönlichen Stellung zu meinem Jesus zu tun. Herr, kehre zurück. Und er sagt klipp und klar, das ist Gnade, wenn er das zulässt. Paulus greift das Ganze auf seine Art auf, in 1. Korinther 7, 29. Er schreibt hier, und das ist ein dramatischer Ansatz, das sage ich aber, ihr Brüder, die Zeit, da steht wieder Kairos, also dieser göttliche Zeitpunkt, wo Gott eingreift, die Zeit ist nur kurz bemessen, das heißt auch die Gnadezeit hört auf. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und jetzt kommt der Zusatz. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wisst ihr, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Die Bibel sagt hier klipp und klar. Du lebst vernünftig in dieser Welt, ganz normal und ganz vernünftig, aber in gewisser Weise ist es geistlich richtig, in den Tag hinein zu leben. Ist richtig. Heute gilt's. Was soll ich heute tun? Wisst ihr? Und er sagt klipp und klar, du sollst leben, und zwar, Schlachter hat hier seine Urübersetzung 1905, eigentlich etwas übersetzt, das ist halt der Charakter gewesen vom Schlachter. Den Mut hat kein Revisor und den Mut hat kein Neuübersetzer. Das hat man auch Schlachter immer wieder vorgeworfen, dass er zu Deutsch, Anführungszeichen, frech übersetzen würde und manchmal die Leute reizen würde und an der Rand der Vertretbarkeit gehen würde. Und das hat er hier gemacht. Er sagt nicht, die Zeit ist kurz bemessen. Er hat von seinem eigenen Empfinden wirklich dieses Empfinden umgesetzt und sagt, die Zeit ist zusammengeschmolzen. Wisst ihr, wir haben heute Seniorenmittag. Unsere Zeit, Anführungszeichen, die Senioren, ist zusammengeschmolzen, im tiefsten Sinne des Wortes. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Zeit? Wenn ich sie autonom lebe, wie ich Lust habe oder was mir passt, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich sagen, ich laufe in die Falle. Und er sagt, jetzt musst du einfach ganz normal leben, wie wenn es diese Welt gar nicht gäbe würde. Du musst vom Angesicht Gottes in Christus stehen und dann täglich das tun, was richtig ist. Och, wisst ihr, wenn das so einfach wäre, wenn ich immer gewusst hätte, was richtig ist, hätte ich viele Fehler nicht gemacht. Das ist manchmal ganz schön schwer, was ist richtig. Prediger 12,1. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Das sind jetzt die Jungen gemeint. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Wisst ihr, die Tage, wo du krank wirst. Die Tage, wo du Enttäuschungen erlebst. Die Tage, wo du dann dem Tode nahe bist. Die Tage, wo vielleicht deine menschliche Existenz wackelt. Ich habe 43 Jahre auf der Bank gearbeitet. Ich weiß, was es heißt, wenn eine Existenz wackelt. Ich habe Leute gesehen, die mit dem Innenminister ausgeritten sind. High Society. Ich habe die erlebt, wie sie auf der Bank bei mir um 100 D-Mark gebettelt haben und einen Sitzstreik gemacht haben, als die 100 D-Mark nicht bekommen haben. Ich habe Manager aus Singapur da gehabt. Die sind zum Sozialfall geworden. Wisst ihr, alles in dieser Welt ist nix. Sei mal vorsichtig. Von daher, es kommen Tage, da geht's dir dreckig. Und es ist nicht immer gesagt, dass du was dafür kannst. Das ist ja das Drama des Sündenfalls und das Drama dieser gefallenen Welt, dass du manchmal gar nichts dafür kannst. Wisst ihr, und da kommen Tage, ich hatte entfernt Verwandte, oder eigentlich ist er Halbverwandte, die konnte kein Kind kriegen, die ist in dem zerbrochen. Wisst ihr, es gibt Dinge, du kannst ja tausend Sachen zerbrechen. Es können Tage kommen, wo deine Hoffnung verschwindet. Manche Leute gucken in den Spiegel, sehen, plötzlich sind Runzeln da und dann bricht die Welt für sie zusammen. Von dem lebt natürlich die Industrie, gell? Und zwar auch die Kosmetikindustrie. Aber wisst ihr, es gibt Dinge, wo du plötzlich einsiehst, jetzt geht nichts mehr. Und auch banktechnisch, Bank ist genau gleich. Wisst ihr, es gibt ein europäisches Recht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn du ein bestimmtes Alter hast, kriegst du von der Bank keinen Cent mehr. Weil du musst nachweisen, dass du es zurückzahlen kannst, bevor du 65 bist. Wenn du 65 gewesen bist, dann ist halt vorbei. Wisst ihr, das sind die Tage, wo du die Welt nicht verstehst. Wo du ein Haus hast, alles bezahlt, wunderbar. Du könntest es verkaufen und hättest einen Haufen Geld. Und dann sagst du zur Bank, gib mir ein bisschen Geld. Und sie sagt, nein, du bist zu alt. Live erlebt zweimal. Das eine war ein Direktor, der mir das erzählt. Ich denke, der kollabiert vor mir. Für den sind alle Welten zusammengebrochen, wo du vorstellen kannst. Das andere war eine Schwester, bei der ist auch alles innerlich zusammengebrochen, weil sie konnte, obwohl es Vermögen da war, nichts mehr tun. Wisst ihr, selbst Vermögen hilft dir nichts. Wenn aber die antichristliche Zeit weitergeht und das Geld noch mehr kontrolliert wird von den antichristlichen Kreisen, dann hilft das alles nichts mehr. Wieso? Und dann ist halt die Frage, was ist zwischen dir und ihm? Was ist jetzt mit der Zeit? Was machst du voll? 1. Petrus 4,1. Das ist wieder Jakobus. Wir haben doch noch Pläne. Ja, habe ich auch. Aber ich muss sie immer relativieren und sage, ja, wenn der Herr will. 1. Petrus 4,1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit, da steht jetzt Chronos, also wirklich Zeit, im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Das geht die Bibel sogar so weit, dass sie sagt, manchmal ist es die Gnade Gottes, wenn du verfolgt wirst, wenn du Druck bekommst, wenn du Schwierigkeiten bekommst, dass du für den Rest deines Lebens dich sauber aufstellst. Es sind halt Gedanken, die sind immer normale Menschen, auch mal fromme Menschen, ganz, ganz ferne. Das ist halt so. Das steckt in uns drin. Epheser 5, Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Jetzt erklärt er, was man tun soll. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin zu dumm, um nur auch eine Woche meines Lebens sauber planen zu können, weil ich die Unbekannte nicht weiß, was passieren könnte. Ich weiß doch nichts, was passieren kann. Ich weiß doch nichts, ob ich blitzschnell einen Todesfall in der Familie habe. Ich weiß doch blitzschnell so von meinen Plänen her, was ich tun will. Aber genauso blitzschnell kann es passieren, dass zum Beispiel, ich will wegfahren, jetzt geht's Auto kaputt. Ja, was machst du jetzt? Bis ich habe was vor, wo ich so eine ganz wichtige Veranstaltung muss. Plötzlich kriegst du eine Virusinfektion, liegst im Bett. Bei mir ist es manchmal so, du musst predigen, plötzlich kannst du nicht mehr reden. Ist mir auch schon passiert. Die ganze Pläne, das ist alles relativ. Wisst ihr, was relativ heißt? Da brauchen wir den Einstein nicht dazu. Das heißt, du Deutsch, du kannst es nicht berechnen, es hat keinen Wert. Wisst ihr, und von daher, wenn du willst, Herr, dass ich es tun soll, dann gib mir Gnade, dann tue ich es. So muss man vorgehen. Und das ist der Umgang mit der Zeit. Und die Bibel sagt, kaufe diese Zeit aus, die du noch hast, wo Gott dir noch Gnade gibt. Da steht Kairos, die dir gegebene Zeit von Gott, nicht Chronos, was voll abläuft, sondern ganz bewusst das, was Gott dir eingeräumt hat. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, Philipper 3, 12 bis 16, das ist vielleicht das größte Drama. Er sagt, Paulus, er ist noch nicht vollendet, aber er kämpft. Er sagte, 13 Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und dann sagt, das ist das Ziel, der Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Wisst ihr, es bringt nichts. Ich bin auch so ein Typ. Wisst ihr, ich bin unmöglich. Ich gehe auch hin und analysiere, was hast du falsch gemacht. Und da findest du massig, wenn du ehrlich bist. Aber es ist manchmal so, dass du einfach die Vergangenheit abbrechen musst. Paulus sagt hier, ich vergesse, was da hinten ist. Du kannst zu meinem Jesus gehen, du kannst zu Menschen gehen, dich entschuldigen, kannst dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Und dann musst du sagen, es ist vorbei, auch wenn man die Fehler gemacht hat. Jetzt gehe ich vorwärts. Und das ist der einzige Weg, mit dieser verbleibenden Zeit sauber umzugehen. Ein Schlussstrich unter die Vergangenheit durch Jesu Blut und dann vorwärts zu gehen. Und zwar, jetzt kommen wir zu Jakobus 1, Vers 5, Weisheit. Ich habe erst lernen müssen im Alter, dass ich ganz viele Dinge auch geistlich nicht regeln kann. Ich habe dann hingehen müssen und beten müssen, Herr, gib mir Weisheit, ich habe keine. Ich kann es nicht regeln. Ich brauche deine Weisheit, dass ich überhaupt das Richtige tue. Und das ist dann das, was er hier sagt. Ich vergesse das dahinter und jetzt strecke ich mich aus. Aber nach der Berufung, das heißt, ich bitte um deine Weisheit, dass ich erkenne, was muss ich tun. Wisst ihr, und jetzt komme ich zu dem, das sage ich immer ganz hart, glaubt doch nicht jedem, der irgendwie fromme Bücher schreibt, fromme Reden hält, auch predigt, dass alles so einfach ist. Mir wirft man auch vor, ich sage immer, sei alles einfach. Aber ich hoffe, dass ich so erkläre, dass es doch nicht so ganz einfach ist. Aber wisst ihr, letztendlich ist alles relativ. Es ist alles so, ich bin in Abhängigkeit vom Herrn. Und ich sage es mal vorsichtig, wenn er mir Bremse reinmacht, ja, was mache ich dann? Wisst ihr, Rebellion gegen ihn, das ist das Dümmste, was ich machen kann, weil dann bin ich disqualifiziert, dann bin ich dem voll ausgegeben. Wenn er mich immer dahin gibt, müssen wir mal gucken, was passiert. Nehmt nur mal eine Konkordanz oder lässt die Bibel einmal auf das Wort dahingegeben. Wenn Gott mir mal dahin gibt, dann wird es schwierig. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches, Hebräer 3, 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Heute. Heute musst du hingehen und sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Das ist die richtige Haltung. Und sag, wenn er jetzt redet, darfst du dein Herz nicht verstocken, dann musst du nachgeben. Und jetzt erklärt er etwas. Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Ein Dauerzustand ist hier gefordert. Wenn wir dann weitergehen. Hebräer 13, 5. Jetzt kommen wir zum großen Drama. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Ist er, wir dürfen keine Angst vor Menschen haben. Auch die Abhängigkeit von Menschen ist falsch. Er sagt hier, selbst wenn es um Dinge geht im Reich Gottes, du kannst dich auf niemand verlassen. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und er sagt hier, auch wenn es um Materielles geht, um Geld, um Existenz, nimm es, wie es der Herr dir gibt, aber verlass dich nicht auf Menschen. Wisst ihr, ich kann hingehen, wie ich will, ich kann die Bibel studieren. Ich bin immer fast dran zerbrochen, wo ich gesehen habe, wie die Bibel sagt, wie Gläubige, die einen bestimmten Dienst tun und ein Opfer bringen, wie die wieder von anderen unterstützt werden müssen. Und ich habe dann Erfahrung gemacht in meinem Leben, sage ich jetzt zeugnishaft, ich habe es überlebt. Aber ich habe dann festgestellt, die Leute, die mir praktisch dann helfen sollten, die haben mich ausgenutzt. Die haben mich nicht nur bloß ausgenutzt, die haben mich, ich sage es mal so, an der Nase herumgeführt. Da sind Sachen passiert, die kann ich gar nicht weitergeben, was da passiert ist. Jetzt kommt ein Problem. Ich habe leider eine Ader, die ist, ich hoffe, dass ich sie mal ausgerottet kriege. Das ist Gutmütigkeit. Ich habe meine Gutmütigkeit ja immer mitgemacht. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich der Lumperei Vorschub geleistet. Aber inzwischen ist mir klar, ich regle alles mit dem Herrn. Und dann wirst du nie enttäuscht, dann funktioniert auch alles. Aber wenn du auf Menschen verlässt. Aber jetzt muss ich um Barmherzigkeit bitten für den Mensch. Weißt du, warum der andere manchmal in deinen Augen völlig daneben ist und chaotisch? Nicht, weil er das Böse mit dir meint. Oft ist nicht das Böse mit dir, sondern es ist einfach so, er ist selber überfordert. Wisst ihr? Er ist selber überfordert. Er hat selber Probleme. Er packt es selber nicht. Wisst ihr? Und dann greift der Mensch zu menschlichen Mitteln. Wenn du zu menschlichen Mitteln greifst, ich sage euch nochmal ein Ding wegen Geld. Da wird eingesammelt für ein Missionswerk. Da ist ein reicher Mann drin, der gibt eine riesengroße Summe. Der, wo einsammelt, hat Probleme mit seinem Missionswerk finanziell. Statt auf der Herz sich zu verlassen, verlässt er sich auf Menschen. Die Menschen enttäuschen ihn, weil in Jeremia 17, Vers 5 steht, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Also geht er hin und manipuliert und nimmt einfach von der großen Spende die Hälfte für sein Missionswerk. Er ist nicht einmal für sich genommen, für sein Missionswerk. Gott ist dann ganz einfach. Er hat den Spender dazu gebracht, was ja normal kein guter Spender macht. Er ist zu dem Leiter des anderen Missionswerks hingegangen und hat gesagt, übrigens, ich habe dir so viel und so viel eingelegt. Und dann hat er geguckt, was er gekriegt hat. Und das war gerade ungefähr die Hälfte von dem, was der eingelegt hat. Dann ist alles aufgeflogen und das war der Ruin des Mannes, der hier manipuliert hat. Wisst ihr, aus seiner eigenen Not, statt an Gott sich zu wenden, hat er sich an Menschen gewandt, die haben ihn enttäuscht. Dann hat er sich an sich selber gewandt, das Niedrigste, was es gibt, Schlimmste. Er ist dann hingegangen und hat selber manipuliert und Gott hat ihn zu Schande werden lassen. Merkt ihr was? Wäre zum Herrn gegangen, wäre nichts passiert. Bin ich überzeugt. Ist er, wenn man selber Probleme hat, muss man fliehen zu ihm. Jetzt sagt 2. Korinther 4,1. Vorher beschreibt sie der Herr Jesus, der zur Rechte des Vaters in Geistleiblichkeit sitzt. Sagt, der Herr ist der Geist und der wird hier, wenn du dich ihm öffnest, wird er dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umgestalten. Dann sagt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil ich einen direkten Zugang zum Herrn Jesus habe. Weil ich sein kostbares und teures Blut habe. Weil er jederzeit meine Situation regeln kann. Wisst ihr, ich habe bei mir etwas festgestellt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich denke manchmal hirnmäßig völlig rational. Wenn ich jetzt zum Herrn gehe und sage, Herr, ich bin in einer Not, hilf mir. Das kann menschlich sein, das kann gesundheitlich sein, das kann geistlich etwas betreffen, das kann gemeindlich sein, das kann Familie betreffen, das kann tausend Dinge betreffen. Also ich meine jetzt nicht nur das Materielle, ich meine alles, rundum. Und ich gehe zum Herrn, dann habe ich festgestellt, wie ich mit meinem Hirn immer filtre und immer überlege, ob es möglich ist. Die Bibel sagt doch klipp und klar, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da steht im Griechischen Rema, also Sache, und Rema hat unter anderem nur den Charakter der verbindlichen Rechtssache. Also bei Gott ist alles möglich. Jetzt kommen wir zu dem Problem des Unglaubens. Ich werde oft entmutigt, resigniert, weil ich nicht glaube, dass Gott entgegen meinem Verstand, auch wenn es vollkommen unmöglich erscheint, eingreifen kann und helfen kann. Und erst wenn ich so weit bin, dass ich wieder ihm vertraue, dass er das Unmöglichste möglich macht, dann geht's vorwärts. Er sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, auch im Dienst, im Reich Gottes. Weißt du, du könntest verzweifeln im Reich Gottes, aber ich habe den Dienst wegen der Barmherzigkeit Gottes bekommen. Warum soll ich mich dann aufregen? Wisst ihr? Und er geht dann hin und offenbart es, erklärt dann die Ungläubigen, wie sie verblendet sind, dass wir nicht uns selbst verkündigen, sondern Herr Jesus. Wir sind nur Angestellte, wisst ihr, wir sind nur Sklaven. Wie das Licht durch den Herr Jesus hervorgebrochen ist, wie wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben und trotz dieser Beschränktheit haben wir den Geist des Glaubens, wie alles wunderbar ist, die Gnade ist überfließend. Und dann sagt er wieder Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, der ist auf dem Zeitstrahl, der geht dem Tod entgegen, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wisst ihr, du kannst äußerlich alt sein, wie du willst. Vom grauen Haupt sollst du dich erheben. Das ist sogar eine Krone der Ehren. Aber innerlich ist ein graues Haar verpönt. Innerlich musst du so sein, wie der Harald vorher gesagt hat, Paidiosen. Also, oder Paidios, du musst wie neugeboren frisch sein. Und da ist in der Regel noch keine Krankheit, auch keine geistliche. 1. Petrus 3,15. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das heißt, du hast diese Hoffnung, dass der Herr dich durchbringt. Du hast die Hoffnung, dass er alle deine Probleme regelt. Du hast die Hoffnung, dass du nicht diesem Treiber, dem Teufel ausgeliefert bist in dieser Welt. Und du hast die Hoffnung, wenn du die Augen schließt und in die Ewigkeit gehst, dass du die Augen im Paradies aufmachst und der Jesus siehst. Und das ist das, was wir die Leute bezeugen sollen. Das, diese Hoffnung. Wenn die nämlich merken, dass wir das haben, sehen sie, dass wir anders leben wie sie. Obwohl es manchmal ganz schön schwer ist. Der Mensch ist einfach auf einer Schiene und da auszubrechen, da gehört wirklich dieser kindliche Glaube dazu, zu glauben, dass Gott eingreift. Und dann muss man den Leuten sagen, was habe ich denn für eine Hoffnung, dass ab 2. Korinther 1, 10 Gott mich aus jeder Not errettet, aber Offenbarung 7, Vers 14 ist genauso wichtig. Da werden Menschen gezeigt und dann heißt es im B-Teil, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes, darum sind sie vor dem Thron Gottes. Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dursten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Nach meinem Verständnis, kann man so oder so auslegen, ist das ein Bild vom Paradies vor der Auferstehung. Der Körper ist noch nicht da. Und du siehst, genauso wie in der Offenbarung, dann am Schluss wischt Gott die Tränen ab. Das heißt, wir haben etwas Wunderbares zu erwarten, aber jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Wenn du hier nicht diesen Kampf hast, ja, was soll er dir abwischen? Wisst ihr, wir sagen immer, ja, wir wollen, dass uns die Tränen abwischt, aber der Kampf, wo die Tränen entstehen, den wollen wir nicht. So ist der Mensch. Statt zu sagen, 1. Korinther 7, 29, ich lebe jetzt hier, ihre zusammengeschmolzene Zeit, wie wenn ich nur vor dir stehen würde und alles andere keine Rolle spielt. Und dann vertraue ich von ganzem Herzen, dass du alles regelst, dass du alle meine Probleme löst und dass du wenn ich dich von ganzem Herzen lieb habe, sagt die Bibel, dass du wirkst, dass mir alles zum Besten dient. Am Schluss, wenn man ehrlich ist, sagt man der Haken. Wisst ihr, was der Haken ist bei dem Malen? Wie immer, glaube ich es oder glaube ich es nicht? Und glaube im Sinne von realisieren, dass man es wirklich tut. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese gewaltige Erlösung, dass du uns zu Gliedern im Leibe Jesu gemacht hast. Herr Jesus, du hast uns errettet, du hast uns erlöst, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du siehst diesen Kampf des Lebens, der auch vom Treiber, vom Teufel so ekelhaft manchmal gegen uns geführt wird, dass wir verzweifeln könnten. Aber du sagst, keiner wird zu Schande, welcher Gottes Herz. Du bist bereit, uns aus jeder Not zu erretten. Du bist bereit, mit deiner Weisheit unseren Geist zu erleuchten, dass wir richtig wandeln und dass wir diese verbleibende Zeit wirklich so, und jeder hat seine verbleibende Zeit, voll gestaltet, wie es dein Wille ist und dass es zu unserem Besten ist. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder steht. Erbarme dich und dafür danke ich dir. Amen.